Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Ich spreche heute mit dem Analysten und Berater Serkan Toto über die kommende Nintendo Switch 2, die Games-Branche im Allgemeinen aktuell und noch viel mehr. Grüß dich, Serkan.
Hallo.
Ja, schön, dass es klappt und dass wir zwei so ein bisschen Zeit jetzt haben, um über genannte Themen zu sprechen. Aber erstmal vielleicht zu dir selber, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit deinem Namen, mit deiner Person vielleicht noch gar nichts anfangen können. Häufiger hört man dich mal bei uns in News, wenn wir auf Nintendo Online News veröffentlichen, als Brancheninsider, als Analyst, der sich irgendwo gegenüber anderen Magazinen zur Games-Branche äußert. Aber da gehört ja noch ein bisschen mehr dazu.
Ja, also ich bin ursprünglich aus Deutschland, lebe aber seit 2004 in Japan, bin also schon sehr, sehr lange in Asien und im Moment bin ich zwischen Singapur und Tokio am Rumfliegen, weil ich in beiden Ländern sozusagen beheimatet bin. Und seit ungefähr 15 Jahren bin ich sozusagen als freier Independent Spielindustrie Consultant und Advisor tätig. Und ich berate Videospielfirmen, Smartphone-Game-Firmen, Blockchain-Game-Firmen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und eine der Firmen, die besonders im Fokus stehen in den letzten Jahren oder die sehr, sehr, wo sehr, sehr viele Leute das Augenmerk drauf richten, ist natürlich Nintendo. Und ich werde sehr oft auf Nintendo angesprochen, beziehungsweise es kommen viele als Projektanfragen rein, die sich um Nintendo drehen.
Du hast aber prinzipiell auch einen Gaming-Background. Ich glaube, du hast schon seit deiner Kindheit auch so dich mit dem Thema schon beschäftigt, ne? Wie viele von uns.
Ja, also ich bin halt in Deutschland in den 80ern aufgewachsen und in den 90ern dann später. Und ich habe damals auf Commodore-Computern angefangen. Und das ging dann später mit dem NES weiter. Nee, erst kam Atari 2600 und dann noch das Atari 5200 und dann kam später noch das NES, dann das SNES. Und ich weiß noch, als ich in der Schule war, ungefähr 25 Leute in meiner Klasse, außer mir hatten zwei andere das Super Nintendo. Andrea und Stefan hießen die. Und das war's dann. Heute würde es genau andersrum sein. Also heute würden dann drei Leute wahrscheinlich in einer Klasse mit 25 Leuten sagen, wir haben mit Spielen nichts zu tun. Aber das war halt in den 80ern, den Anfang der 90er ganz, ganz anders damals in Deutschland. Aber das waren halt sozusagen meine Anfänge als Gamer.
Wie kam es dann zur Gründung von Kantan Games, so wie deine Firma ja heißt, diese Beratungsfirma?
Ja, also ich war schon immer in Japan interessiert und damals, also zu der Zeit, die ich gerade angesprochen habe, war Japan so das Mekka für Videospiele. Heute ist es ja ein bisschen anders, weil halt Amerika aufgeholt hat. In Europa haben wir auch große Spielefirmen wie Ubisoft oder CD Projekt in Polen. Aber das war halt damals nicht so. Und die Europäer und besonders die Amerikaner haben besonders technologisch aufgeholt. Aber damals war halt sozusagen Japan also der North Star in der Spiele-Welt. Und ich wollte da immer mal leben. Hab dann Stipendium bekommen. In 2000 war das davor schon einmal da, dann in 2000 nochmal ein Stipendium, 2004 nochmal ein Stipendium und bin danach aber da geblieben. Das war 2004 bis 2006, 2007 ungefähr. Und ungefähr um 2009, nachdem ich halt meine Studien dann abgeschlossen habe, habe ich dann mit der Beratung angefangen, weil da zu der Zeit Smartphone-Gaming aufkam. Und ich bekam dann halt Anfragen von diversen Firmen aus der Finanzbranche, von anderen Spielefirmen, die halt in Japan aufschlagen wollten oder an japanischen börsennotierten Firmen interessiert waren. Und daraus habe ich halt dieses Geschäft sozusagen entwickelt.
Du hast ja jetzt schon von erwähnt, dass du häufiger auch dann mit größeren Spielefirmen zu tun hast. Wie sieht denn eine typische Zusammenarbeit dann bei Spielefirmen aus? Kann man sich das so ein bisschen umreißen lassen von dir?
Ja, also ich habe normalerweise keine Lust, mit japanischen Firmen zu arbeiten, weil die viel zu bürokratisch sind, viel zu langsam sind und einen riesen Terz immer machen, besonders wenn Leute von außerhalb eingestellt werden. Zum Beispiel Leute wie ich, die ja dann sozusagen als selbstständige Berater dann auf deren Geschäft dann hoffentlich einwirken können. Und deswegen habe ich die meiste Arbeit habe ich in den letzten Jahren daraufhin verlegt, ausländischen Spielefirmen zu helfen, in den japanischen Markt einzusteigen, weil der japanische Markt für viele halt eine Blackbox ist. Heutzutage ist es ein bisschen besser. Es werden viel mehr Informationen ausgetauscht. Es findet mehr viel mehr Austausch statt. Viel mehr der Fluss an Informationen ist viel, viel internationaler geworden. Mehr Japaner sprechen Englisch oder sind bereit, sich dem globalen Markt etwas zu öffnen, auch weil der japanische Spielemarkt runtergeht in Bezug auf die Größe und auf die Bedeutung des Spielemarkts, den wir in Japan haben. Aber als ich angefangen habe, war das halt eine noch schwärzere Blackbox als heute. Und ich versuche halt sozusagen eine Brücke zu sein zwischen Japan und dem Rest der Welt, besonders dem westlichen Teil der Welt.
Ja, das ist ja sicherlich, wie du es ja auch schon erwähnt hast, immer wieder nötig, diese Brücke irgendwo zu schlagen. Siehst du aktuell größere Herausforderungen auf dem japanischen Gaming-Markt, weil du ja auch jetzt so angeschnitten hast, dass sich das schon gewandelt hat von der Größe schlechthin weltweit und jetzt eben durch Einfluss Europa, amerikanischer Markt, der chinesische Markt ist ja sicherlich auch nicht zu vernachlässigen.
Ja, also früher war ja der japanische Markt der zweitgrößte Markt für Spiele nach den USA. Heute ist es der drittgrößte Markt, weil Japan bei China und Amerika sich sozusagen ein bisschen zanken um den Titel als größter Spielemarkt. Japan ist weit davon entfernt. Also wenn du den weltweiten Spielemarkt dir anschaust, hast du sozusagen ein Duopol an der Spitze, China und Amerika, die ungefähr gleich groß sind. Und dann gibt's eine große Lücke, dann kommt Japan und dann gibt's eine noch größere Lücke, dann kommt Korea und danach kommen so Großbritannien, Deutschland und so die europäischen großen Länder, die wir in Europa haben. Das ist schon mal der erste Punkt, also dass Japan nicht mehr so groß ist wie früher. Der zweite ist, dass die japanische Bevölkerung schrumpft und älter wird. 25% der Menschen hier sind, oder in Japan, ich bin jetzt gerade in Singapur, sind 65 oder älter. Und es kommen halt keine Gamer nach. Man braucht natürlich immer neue Generationen an Spielern, an die man dann Spiele verkaufen kann oder die man sozusagen einbinden kann in die Gamer-Kultur. Und als drittes ist es natürlich so, dass nicht nur die Amerikaner und die Europäer besser geworden sind, sondern hier auch im asiatischen Bereich die Koreaner und die Chinesen. Und beide, die koreanische Firmen und chinesische Firmen, gehen nun auch in den AAA-Bereich, in den Konsolenbereich und können da schon mindestens technisch sehr gut mit den Top-Firmen aus Japan, zum Beispiel Capcom oder Konami oder Square oder sowas, mithalten. Und das war halt früher nicht so. Und hier in Japan, vielleicht noch als vierter Bereich, was viele Leute nicht wissen, Smartphone-Gaming oder Mobile-Gaming in Japan ist gigantisch. Viel, viel größer als Konsolen-Gaming. Wenn viele Leute, wenn man sagt Japan und Gaming, denken halt an Nintendo, Sony, Sega und all diese großen Firmen. Aber es ist vielmehr so, dass Smartphone-Games sehr, sehr stark im japanischen Markt sind.
Sind ja quasi also mehrere Herausforderungen, die du so ein bisschen aufgezählt hast. Du hast aber auch erwähnt, das finde ich noch einen interessanten Fakt, der ja auch in der Vergangenheit einfach aufgefallen ist, weil viele Spiele aus dem koreanischen Markt oder aus dem chinesischen Markt in den AAA-Bereich auch reingekommen sind. Würdest du sagen, das liegt vielleicht auch an der Zugänglichkeit der Spieleentwicklung, dass das auch so ein bisschen offener geworden ist, vielleicht leichter geworden ist, Spiele zu entwickeln, oder ist das eher nicht so ein Punkt?
Ja, ich glaube schon, dass Unreal und Unity und diese ganzen Spiele-Engines eine Rolle gespielt haben in den letzten Jahren bezüglich der sogenannten Demokratisierung der Spieleentwicklung. Aber ich glaube, die Ursachen sind ganz anders. Ich glaube, die Ursachen sind, die Hauptursache ist, dass chinesische und koreanische Firmen einfach viel aggressiver sind, weil in der koreanischen Spielindustrie zum Beispiel schon längst erkannt wurde, dass der heimische Markt zu klein ist. Weil man halt groß werden will und eine riesen Spielefirma aufbauen will, die dann auch an der Börse sozusagen etwas Power hat, hat man es nur in Korea schwer, weil Korea hat, glaube ich, nur so 40 Millionen Einwohner oder so, Japan hat 120. Das ist ein Grund, warum die Koreaner halt sehr, sehr stark auf den globalen Markt sich hier ausgerichtet haben, schon sehr, sehr früh. Und die Chinesen sind halt so, wie die Chinesen sind, sehr, sehr aggressiv. Die wollen nach vorne, die kommen sozusagen aus einer ganz, ganz anderen Schicht in der Spieleindustrie, nämlich von ganz, ganz unten. Ich spreche jetzt von vor 20 Jahren, vor 25 Jahren. Heutzutage ist es natürlich nicht mehr so, aber die haben halt ein riesen Aufholpotenzial gehabt, was nun sich sozusagen umgedreht hat. Ich glaube, wenn wir in ein paar Jahren diesen Podcast vielleicht wieder aufnehmen, ist es so, dass dann japanische und europäische Firmen und amerikanische Firmen versuchen, mit den chinesischen Firmen Schritt zu halten. Mindestens auf dem im technologischen Bereich.
Ja, ist, glaube ich, eine interessante Sichtweise. Kommen wir mal zur Nintendo Switch 2. Ist ja so eines der bestimmenden Themen in diesem Jahr. Mit dem Januar jetzt der Enthüllung. Endlich wusste man dann, dass es Realität wird und wie es ungefähr aussehen wird, das Produkt. Und jetzt wartet man ja eigentlich noch bis auf Anfang April, den 2. April, wo dann letztendlich Nintendo-Spiele und weitere Details zur Konsole selbst noch preisgeben wird, aller Voraussicht nach. Glaubst du erstmal so prinzipiell gesprochen, weil die Erwartungen sind ja groß, dass diese Konsole nochmal an diese massiven Erfolge von Switch 1 ja anknüpfen kann?
Also meiner Meinung nach ist sozusagen Nintendo eine Geisel geworden des eigenen Erfolgs. Die Switch 1 ist ja ein unglaublicher Erfolg. Ich glaube, das wird halt zum Schluss dann die bestverkaufte Konsole aller Zeiten werden. Das aktuelle Modell. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, wenn man die Champions League, die nationale Liga, den Pokal und alles andere abgeräumt hat, dann das beim nächsten Mal nochmal zu wiederholen. Ich glaube schon, dass Switch 2 sich sehr gut verkaufen wird. Aber die finale Verkaufszahl von Switch 1 wird dann eine Hausnummer sein, die es, glaube ich, selbst für Nintendo sehr, sehr schwer wird, wieder zu erreichen.
Siehst du da Ursachen schon drin? Ich denke da immer gleich mal so ein bisschen an diese Innovationskraft, die ja bei 2017 bei Erscheinen der Switch 1 quasi ja noch viel größer war. Da war ja so das Handheld-Gaming quasi so, naja, jetzt nicht gleich tot, aber Konsolen-Handheld-Gaming war schon eher so auf dem absteigenderen Ast. Und dann ist das ja nochmal so durchgezündet. Heutzutage haben wir Steam Deck und Co. links und rechts. Siehst du Gründe dafür, dass vielleicht dann diese Zahl der Switch 1 dann schwieriger zu erreichen ist jetzt für die Switch 2?
Ja, ich glaube, der Mangel an Innovation durch die Switch 2. Ich meine, ich kann es verstehen. Man kann halt das Rad nicht immer neu erfinden und selbst Nintendo hat nur endliche Ressourcen, was Einfallsreichtum anbelangt. Aber ich glaube, für mich persönlich sieht das Switch 2 mehr aus wie ein Upgrade. Das ist halt das Gerät sieht das aus wie ich weiß jetzt im Moment, wo wir diese Aufnahme machen, sind die Details noch nicht draußen, aber im Moment sieht es aus, als es praktisch es sieht aus wie für Switch Pro, right? Also ich würde sagen, es ist nur eine verbesserte Version der Switch 1. Deswegen bin ich ein wenig skeptisch, was die Verkaufszahlen dann ganz zum Schluss, ich rede jetzt von 7-8 Jahren in der Zukunft angeht. Ich glaube, in den ersten 2-3 Jahren oder sowas wird das schon alles gut laufen für Nintendo. Aber dieser Zauber, den man da verspürt hat, als Switch 1 damals in 2017 rausgekommen ist, den vermisse ich jetzt doch schon ein bisschen bei der Switch 2.
Ja, das ist auch das, was ich nur wieder gehört habe jetzt seit diesem Ankündigungstrailer, dass der ja bisher noch so ein bisschen das Gimmick fehlt. Manche werfen Nintendo jetzt vor Innovationslosigkeit, man weiß noch nicht alles und zieht dann oft so ein bisschen Parallelen jetzt zu Sony zum Beispiel, die ja mit der PlayStation 3, 4, 5 Ähnliches gemacht haben, wo man gesagt hat, man packt immer ein bisschen mehr Leistung rein. Hier und da hat man den Controller ein bisschen mit Innovation versehen, aber nichts, was jetzt irgendwie bahnbrechend wäre. Aber du hast ja auch schon gesagt, irgendwo sind ja auch Grenzen bei Innovationen gesetzt. Gleichermaßen habe ich im Vorhinein immer gesagt oder gehört, der Switch-Nachfolger braucht eigentlich ja nur bessere Leistung. Wir sind ja alle zufrieden, sondern wir wollen bessere Leistung. Es scheint so, als würde das Nintendo jetzt erfüllen. Und siehst da dann aber auch, wie du, wenn du sagst, naja, dann ist es damit natürlich schwer, nochmal irgendwie so eine riesige Welle loszutreten. Gleichermaßen wird man bei Nintendo wahrscheinlich versuchen, alle Switch 1-Besitzer die Switch 2 zu holen und dann könnte man die Zahlen vielleicht wieder erreichen. Aber klar, es wird sicherlich ein schweres Ding. Ich habe eben schon Steam Deck und Co. erwähnt. Siehst du das schon als ein Markt jetzt, diese Windows- oder Linux-Geräte quasi bedienen, der Nintendo vielleicht auch ein bisschen was abgräbt?
Ja, also ich persönlich bin ein Fan von diesen Geräten. Ich versuche gerade im Moment an das MSI Claw 8 ranzukommen, das allerneuste, das ist ja diese High-End Portable Gaming PC, das schon sehr gute Reviews bekommen hat. Aber ich glaube, dass Nintendo in einer anderen Liga spielt. Also ich glaube, dass Leute Nintendo-Geräte kaufen, um Nintendo-Spiele drauf zu spielen. Und nicht so sehr wie bei PlayStation zum Beispiel, um Call of Duty oder GTA oder vielleicht ein NBA-Spiel oder sowas zu spielen. Wenn man Mario oder Zelda oder Pokémon spielen will, muss man Nintendo-Hardware kaufen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Geräte direkt miteinander konkurrieren. Natürlich, es gibt immer Leute, die dann statt eines Indie-Spiels auf Switch dasselbe Indie-Spiel vielleicht billiger auf Steam kaufen. Ich verstehe das schon und man hat natürlich nur endliche Zeit als Gamer und vielleicht verliert Nintendo mal die ein oder andere Stunde pro Tag an einen Steam Deck User, aber so richtig Wirbel kann das, glaube ich, im Nintendo Lager dann nicht verursachen. Und also es kam ja erst neulich ein Bericht raus, was die Verkaufszahlen dieser Geräte angeht, dieser Portable Gaming PCs, selbst Steam Deck, das sind alles fast Peanuts. Da man nicht mal die anderen, nicht mal auf Sony PlayStation oder auf Xbox schaut, sondern nur auf den Nintendo Switch, das ist nichts Weltbewegendes.
Ja, es scheint so ein
Das sind
bisschen,
Nischenprodukte.
ja genau, scheint ein bisschen so ein Nischenmarkt zu sein für Enthusiasten, die einfach sagen, ich habe vielleicht auch schon einen Gaming-PC und möchte mobil irgendwie jetzt da auch noch ein bisschen rumdatteln, dann ist das sicherlich eine schöne Sache. Wird sich dann zeigen, wie sich der Markt so entwickelt, weil auch da, und du hast ja gerade schon mit der Neuheit von MSI erwähnt, viele andere mobile Konsolen sollen ja dann noch folgen. Auch Microsoft ist da wohl dran, noch diesen Markt mit bedienen zu wollen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Innovation zurück. Wir hatten ja bei der Wii diese Bewegungssteuerung, was ja Wellen geschlagen hat. Bei Wii U war es dann der zweite Bildschirm. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, wobei ich das Konzept großartig immer fand. Und jetzt bei Switch, ja, der mobile Faktor und dann diese HD-Vibration. Glaubst du, dass bei der Switch 2 schon noch irgendwo ein Gimmick sein wird, was Nintendo uns dann als Innovation anpreist?
Ja, ich glaube, die müssen schon mit etwas kommen. Und viele Leute sagen ja, es wird eine Mausfunktion geben. Nintendo hat das ja schon ein bisschen angedeutet mit diesen zwei Dingern, mit diesen zwei Controllern, die über so einen imaginären Boden gleiten. Ich glaube schon, dass das Gimmick sein wird. Vielleicht kommt noch ein weiteres dazu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf das Switch 1 schaue, so diese HD Rumble hieß das ja damals, ne? Also, dass man da halt sogar so virtuelle Eiswürfel sogar zählen kann, aber bei One to Switch zum Beispiel,
Genau.
weil die Rumble-Funktion so ausdifferenziert konstruiert wurde in dem Controller und dann diese Infrarotkamera und sowas. Aber meiner Meinung nach war das alles Kokolores. Das hat kein Mensch gebraucht. Ja, ich glaube, Shantae, dieses Jump-and-Run-Spiel, das hat dann, glaube ich, nochmal HD Rumble so ein bisschen benutzt oder irgendwie sowas. Aber das hat kein Mensch gebraucht. Und die Dinge sind unglaublich teuer. Ja, und meiner Meinung nach war das overproduced. Das ist halt Overengineering Deluxe gewesen damals. Und ich glaube, Nintendo wäre gut beraten, wenn die in dem Bereich sogar etwas zurückschrauben, die Innovationswut, und eher auf sowas kommen wie eine Mausfunktion. Da kann ich mir schon irgendwie vorstellen, dass dann irgendwie Nintendo das irgendwas mit irgendwas Innovativem rauskommen kann. Aber dieses Dual-Prinzip aus Handheld und Fernsehgaming, das hat man schon mal.
Ja, das definitiv. Aber es ist natürlich auch ein Konzept, was komplett positiv aufgegangen ist und was viele Leute auch schätzen. Also diese Mobilität und gleichzeitig das einfache Verbinden mit dem Fernseher. Ne? Also Steam Deck und Co. bieten zwar auch so Schnittstellen an, aber letztendlich gibt es, glaube ich, keine Person, die ihr Steam Deck ganz easy irgendwo am Fernseher anschließt, oder wenige Leute zumindest. Es ist ja nicht so das Hauptaugenmerk bei den Geräten. Das ist dann eher schon das Ding bei der Switch. Ja, wird spannend sein, ob es dann da noch Überraschungen gibt. Du hast diesen Maussensor erwähnt, der da angedeutet wurde, ob das dann wirklich als Maus dann verstanden wird für Strategiespiele zum Beispiel, oder ob man damit noch irgendwelche anderen Sachen anstellen wird, das muss ich dann zeigen. Kommen wir mal Richtung Preis. Ich glaube, hierzulande in Deutschland lag der bei Markteinführung bei der Switch bei 330 Euro. Jetzt gab es einen Bloomberg-Bericht jetzt diese Woche, wo die auch verschiedene Analysten gefragt haben. Da warst du auch unter anderem mit dabei, und da kam so der Durchschnittspreis, würde ich sagen, womit gerechnet wird. Es war natürlich für den amerikanischen Markt, da muss man gerade ein bisschen vorsichtig sein, natürlich auch bei 400 US-Dollar. Siehst du das als realistisch an? Also respektive könnte man ja auch sagen 400 Euro hierzulande. Oder denkst du, Nintendo schlägt da noch ein bisschen mehr drauf? Oder wo siehst du so die Preismarke?
Ja, ich glaube, in Amerika wird's nicht unter 400 Dollar gehen. Also das ist für mich ausgeschlossen. Also ich glaube, dass das Billigste, womit die Amerikaner rechnen können, in der Tat 399 Dollar sind. Es kann sogar bis zu 449 Dollar gehen, 450 Dollar gehen. Aber selbst das halte ich schon für ein bisschen gewagt von Nintendo. Weil die PlayStation 5 Digital Edition in Amerika 400 Dollar kostet. Und die Switch 2 wird technisch gesehen niemals an die PlayStation 5 Digital Edition rankommen oder an die PlayStation 5. Digital Edition und die Laufwerk Edition sind ja technisch gleich. Ja, da gibt's ja gar keinen Unterschied, bis auf das Laufwerk natürlich. Aber ich glaube schon, dass da sozusagen 400 Dollar, mehr als 400 Dollar sehr, sehr schwierig wären für Nintendo durchzusetzen am Markt. Aber jetzt, wo ich das sage, im März 2025 hängen ja natürlich noch die Zölle in der Luft, die Trump eventuell am 2. April 2025 eventuell nochmal so ein bisschen ausdifferenzieren kann und dann nochmal aktualisieren kann. Und Gott weiß, was passiert dann, wenn diese Zölle dann auf den Switch-Spy-Preis in Amerika sich dann durchschlagen werden. Nun, manche Leute sagen, ja, das macht nicht so viel, weil Nintendo teilweise auch in Vietnam produziert und das wäre dann halt unberührt. Also diese Geräte, die dann auf Schiffen und auf verschiedenen Arten dann nach Amerika transferiert werden, das wäre dann halt vom amerikanischen Zoll dann nicht berührt. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Das stimmt natürlich, aber insgesamt wäre ich mir nicht so sicher. Also wegen den Trump-Zöllen kann es dann schon ein bisschen teurer werden. In Deutschland würde ich sagen, 450 Euro, 430 Euro oder sowas sind als Preis wahrscheinlich nicht sehr, sehr unrealistisch.
Ich glaube, manche sagen ja schon, egal was für einen Preis Nintendo verlangt, sie werden es sowieso kaufen. Aber auch, ja, ist auch so mein Bauchgefühl, glaube ich. Also mir geht es da ähnlich. Also wenn da eine 5 am Anfang stehen würde, 500, würde ich schon ein bisschen argwöhnisch gucken, glaube ich, und dann doch trotzdem zugreifen, aber das trifft ja dann auch nicht auf jeden zu, deswegen, ich glaube, so ein Wohlfühlpreis sehe ich da auch irgendwie bei 400 Euro, ein bisschen darüber. Hältst du es wahrscheinlich, dass man vielleicht auch mal wieder zu einem Konsolenstart mit so einem Bundle um die Ecke kommt, dass man sagt, man legt ein interessantes Spiel bei, um nochmal so ein bisschen anzuziehen, oder hat Nintendo das im Moment gerade gar nicht nötig unbedingt?
Ja, ich glaube, dass diese Bundle-Zeiten zur Konsoleneinführung sind leider vorbei. Also früher war das ja so, dass man sogar noch einen zweiten Controller da noch mit reingetan hat in die Box, aber diese Zeiten sind vorbei. Ich glaube, ein Grund auch ist bei der Switch, dass man halt die alten Switch-Spiele auf der neuen Switch dann spielen kann. Gibt's wahrscheinlich, also die Bundles werden natürlich später kommen. Das ist klar auch für das zweite Modell, aber zur Markteinführung wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das wird eher spartanisch als ein Bundle.
Ja, kann man, glaube ich, auch wirklich von ausgehen. Und das war ein guter Hinweis, die Abwärtskompatibilität zur Switch 1 ist ja gegeben. Das heißt, wer wechselt, kann ja seine Spielbibliothek mitnehmen und ist dann gleich versorgt und muss eigentlich erstmal gar kein Spiel kaufen. Wobei man ja damit rechnet, dass es auch ein gutes Launch-Line-Up geben wird. Was denkst du, in diesem ersten Teaser-Video hat man ja ein Mario Kart-Spiel gesehen, vermutlich. Wird das ein Starttitel sein?
Ich glaube ja. Also es sind ja zwei Schulen sozusagen, Denkschule. Die eine Denkschule sagt der Mario Kart 9 und die andere Denkschule sagt ein 3D Mario. Ein komplett neues 3D Mario. Ja. Es ist ja sehr, sehr High Time für beide Titel, weil ja die letzten Spiele in diesen Franchises 2017 rausgekommen sind. Mario Kart 9 wär natürlich ein Hit, weil es das bestverkaufte Spiel auf der Switch ist im Moment. Und ich glaube auch, dass Nintendo diese Mausfunktion dann in Mario Kart 9 benutzen wird.
Hast du schon eine konkrete Idee, wie das aussehen soll?
Ja, ist schwierig, ja. Also, weil auch viele Leute gesagt haben, ja, oder sagen, ja, also Konsolenspieler spielen halt auf der Couch oder im Bett oder im Bus oder im Fall der Switch. Wie soll das dann gehen? Also, soll man halt den Controller dann auch auf der Couch neben sich reiben? Aber da kommt halt hoffentlich die Innovationskraft von Nintendo dann zum Vorschein. Hoffentlich kommen die dann halt mit einem Konzept um die Ecke, was dann realistisch wird. Die haben das ja damals, du hast es ja gesagt, mit dem Tablet versucht, bei der Wii U. Das hat dann nicht funktioniert. Das hat dann Das haben dann nur sehr, sehr wenige Menschen benutzt und das ging dann halt total in die Hose.
Ja, das hatte ja vor allem da so ein bisschen technische Gründe, weil man letztendlich in realistischen Umgebungen sich nicht wirklich weit entfernen konnte quasi vom Fernseher. Yeah. Das war so der eine Grund, dass man sagen hätte können, man spielt im Bett weiter oder sowas. Das ging dann in vielen Wohnungen oder Häusern sowieso dann schon nicht mehr. Ja, aber so diese zweite Bildschirmsache. Das ist ja übrigens auch was ich immer mal wieder gelesen habe. Jetzt trifft man zwar nochmal zur Innovation und so Features, was manche Leute sich wünschen, dass so ein Gerücht immer umgeht, es gäbe vielleicht noch eine Möglichkeit, einen zweiten Bildschirm oben anzuschließen, weil die Switch 2 wohl einen USB-C-Eingang oder Ausgang, je nachdem, oben und unten hat, also nicht mehr nur noch einen unten, sondern auch noch einen oben, dass man da noch einen Bildschirm anschließen könnte, um dann die gesamte DS-Bibliothek, also Nintendo DS, quasi da nochmal wiederzugeben. Hältst du das irgendwie in irgendeiner Weise für denkbar? Ich meine, es klingt so ein bisschen verrückt, aber wir haben es ja auch mit Nintendo zu tun.
Ja, also bei Nintendo ist alles denkbar. Das ist schon richtig. Ich glaube, da würde es dann darum nicht so sehr darum gehen, auch, aber nicht so sehr darum gehen, um die DS oder die 3DS-Bibliothek darauf abspielen zu können, sondern mit neuen Spielekonzepten dann versuchen zu experimentieren. Das wäre dann sozusagen Zubehör, ja, dass man dann extra kaufen müsste, um dann bestimmte Spiele nur mit dem Zubehör spielen zu können. Da bin ich etwas skeptisch, aber bei Nintendo ist alles möglich. Es kann auch sein, dass die bis zum Ende des Lebenszyklus der neuen Konsole das nie für einen zweiten Bildschirm nutzen. Man weiß es nicht, weil es gibt ja so einige Geräte, die haben oben und unten einen USB-Anschluss der Bequemlichkeit wegen. Vielleicht macht das halt auch Nintendo ohne irgendwelche Hintergedanken, aber Gott weiß, was die gerade zusammenbrauen.
Ja, genau. Der ganz pragmatische Grund ist ja meistens einfach so diese Ladesituation, ne, dass ich von oben laden kann, während ich das Gerät in der Hand habe, das dann einfach ein bisschen angenehmer ist zum Beispiel. Das ist so die eine Möglichkeit, wie man das dann nutzen kann. Du hast auf deinem Blog mal erwähnt zum Switch-Launch, war das jetzt, glaube ich, oder Switch 2-Launch, dass Nintendo vielleicht Probleme haben könnte, genügend Konsolen zur Verfügung zu stehen zu haben. Hast du da Gründe für und würde sich das dann arg auf den Marktstart auswirken? Man hört ja immer wieder, dass Nintendo wohl schon lange in der Produktion ist, um eben genau diese Situation, die wir teilweise bei Switch 1 hatten, ja zu vermeiden.
Genau, also das hört man ja immer. Also das hört man immer damals schon bei Sony und bei Microsoft in 2020, als die letzten PlayStations und die letzten Xbox-Konsolen rausgekommen sind. Die haben genau dasselbe gesagt. Und das war halt während der Covid-Zeit. Und davor bei PlayStation 3, PlayStation 4 und bei der Xbox davor war es ganz genau so. Es ist immer so, ne, dass die Konsolenhersteller sagen, okay, dieses Mal ist es anders, wir haben genügend, Leute, regt euch nicht auf, wir kriegen auch die Reseller und die ganzen komischen Leute, die dann halt diese ganzen Konsolen massenhaft aufkaufen und dann später teurer weiterverkaufen, das kriegen wir alles in den Griff, keine Sorge, und dann kommt es ganz anders. Und deswegen bin ich halt skeptisch. Und ich glaube, der zweite Grund ist, dass es doch schon eine ganz fanatische, große Kohorte von Spielern gibt, die auf die Switch 2 warten. So Leute vielleicht, die diesen Worten gerade zuhören. Na, oder du und ich. Ja. Also du hast ja gerade gesagt, wenn die Konsole dann vielleicht 500 € kostet, würdest du schrucken, aber das Ding trotzdem kaufen.
Ja.
Und ich glaube deswegen, dass es dann schon zu Engpässen kommen kann, weil es gab mir ein Switch Pro. Das ist das erste wirklich große Upgrade von dem OLED abgesehen. Und ich glaube schon, dass Nintendo auf eine riesengroße Nachfrage stoßen wird in den ersten Monaten. Und wenn ich das noch ganz kurz anmerken darf, bitte nicht vergessen, in 2017 war die Switch 1 ja monatelang nicht zu kaufen. Auch in Japan nicht. Ne? Also ich erinnere mich da. Ich habe das Gerät immer noch im März 2017 vorbestellt und das war auch kein Problem. Damals lag ja Nintendo da nieder. Kein Mensch hat die ernst genommen. Und in den ersten paar Tagen war es kein Problem, aber dann ging es dann schon los. Ich glaube, das hat so Ende April, im Mai 2017 dann angefangen. Dann gibt's das Ding nicht mehr. und dann monatelang bis Ende des Jahres dann es ein bisschen besser wurde mit der Liefersituation. Ich glaube, ich würde nicht überrascht sein, wenn wir sehr, sehr ähnliches diesmal auch sehen.
Ja, wie es dieses Jahr sein wird, das kann man auch so ein bisschen spekulieren. Wie gesagt, wir haben gerade gesagt oder vorhin erwähnt, am 2. April ist diese große Enthüllung dann und dann rechnet man auch damit, dass da ja irgendwie ein Release-Termin bekannt gegeben wird. Hast du irgendwie so eine Tendenz, wo du sagst, naja, das passiert dann gleich noch im April, sagen manche aktuell schon noch, oder siehst du es ein bisschen später? Gehst du vielleicht sogar raus noch irgendwie ins Weihnachtsgeschäft oder lässt man so lange die Leute nicht warten?
Ja, also es gibt ja die Optimisten und die Pessimisten. Die Optimisten sagen Juni, vielleicht sogar ein bisschen davor, und die Pessimisten sagen September, vielleicht ein bisschen danach. Ich bin eher ein Optimist. Und zwar nicht, weil ich die Konsole herbeisehne, sondern aus ganz pragmatischen Gründen. Nintendos Fiskaljahr startet am 1. April. So, das erste Quartal ist April, Mai, Juni. Das zweite Quartal ist Juli, August, September. Wenn jetzt Nintendo, sagen wir mal, am 15. September die Switch 2 an den Markt bringt, wäre die Hälfte des Fiskaljahres schon vorbei, ohne dass Nintendo ein neues Gerät hat oder aufregende Spiele hat. Denn die haben das Pulver für die Switch 1 haben die ja schon längst verschossen. Dieses Fiskaljahr, was jetzt in ein paar Tagen endet, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, war ja schon nicht so doll, was Nintendos eigene Spiele anbelangt. Also meiner Meinung nach war das Zelda-Spiel letztes Jahr der Höhepunkt. Und jetzt gerade ist Donkey Kong Returns HD rausgekommen. Xenoblade, was jetzt noch kommt, ist jetzt auch ganz okay, aber jetzt auch nicht so der unglaubliche Burner. Was sollen die jetzt 6 Monate noch machen bis September? Ja, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Ich weiß, Nintendo hat ein riesiges Cashpolster und alles. Ne? Also finanzielle Probleme haben die keine mehr. Aber die 6 Monate zu überbrücken ohne eine Switch 2, das ist in meinen Augen unrealistisch.
Ja, also du bist eher dann so beim Sommer, Mai, Juni.
Sowas in der Richtung. Also ich würde auf Juni tippen. Also ich glaube, Mai ist sogar noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, Juni wäre realistisch. Juli, August. Ich glaube, kein Mensch verkauft Konsolen, nicht mal so eine verrückte Firma wie Nintendo. Weil da alle im Sommerurlaub sind und alles. Ne? Es gibt ja einen Grund, warum Apple seit, was sind es jetzt, 15 Jahren die neuen iPhone-Modelle im September vorstellt und nicht im August oder im Juli. Die warten halt alle bis der Sommer vorbei ist und dann im September halt das Geschäft zum Ende des Jahres dann startet.
Denkst du noch einen Gedanke, den ich mir noch hier aufgeschrieben habe, dass es Probleme geben könnte mit Leuten, die Switch 1 mit der Switch 2 irgendwie verwechseln? Sei es irgendwie im Geschäft, sei es irgendwie online, dass man da durcheinander kommt, gerade auch wegen der Abwärtskompatibilität. Wir hatten es bei Wii und bei Wii U so ein bisschen. Damals gab es einige, die das für den Zubehör gehalten haben, zum Beispiel die Wii U für die Wii wiederum, und man hat da den Unterschied nicht richtig rauslesen können. Jetzt ist das Gerät ja, wir haben es ja schon gesehen, zum Verwechseln tatsächlich ja ähnlich. Klar, es gibt farbliche Unterschiede, das Ding ist größer und so weiter, aber Nintendo muss da, glaube ich, schon den einen oder anderen noch dann ins Boot holen. Dass wir zwar jetzt wissen, wo der Unterschied ist, ist klar, aber da ist ja nicht jeder gleich so tief drin im Thema.
Ja, also für die Hardcore-Fans ist das ja natürlich kein Problem. Aber was die Hardcore-Fans eben immer denken, ist, dass alle sind so wie sie. Dass die Leute dann immer genau den gleichen Kenntnisstand haben und genau wissen, welches Spiel gut ist und welche Zubehör man braucht und so weiter und so fort. Das ist überhaupt nicht der Fall. 99% der Menschen, die Videospiele spielen, sind halt nicht so wie wir. Ja. Oder über 90% der Menschen. Und ich glaube schon, dass da vereinzelt zu Verwechslungen kommt, aber nicht so wie damals zu Wii U-Zeiten. Also diese Wii U-Wii-Geschichte, das ist ja legendär. Das ist ja Textbook-Material. Ne? Das ist ja Lehrbuchmaterial für Marketing oder für Branding, wie man es nicht machen sollte. Ich glaube schon, dass Nintendo da die Lektion gelernt hat und sozusagen an die Switch-Tradition natürlich anknüpfen wollte, auch mit dem Aussehen und mit dem sozusagen mit der Nutzbarkeit und so weiter und so fort. Aber das versucht hat, sehr, sehr deutlich zu machen mit dem Zusatz 2. Und wenn du dir das Logo mal anschaust, die 2 ist ja riesengroß in dem Logo. Ich glaube, die versuchen dadurch Käufern, die nicht so fanatisch bei der Sache sind, was Gaming angeht, ganz klar zu zeigen, das ist die neue Konsole.
Ja, genau. Also diese große 2 ist, glaube ich, auch vielen aufgefallen jetzt bei der Enthüllung. Und wenn man dann mal wieder rüberguckt zu Sony, die haben es ja in der Vergangenheit auch geschafft, dass man da quasi den Unterschied von Konsole zu Konsole schon hat. Dass man das dann auch im Marketing einfach gut präsentiert. Und ich glaube, dann gibt's da auch keine große Verwechslungsgefahr. Vielleicht noch eine weitere Frage zur Switch 2. Was denkst du denn, welche Rolle Drittentwickler, also Third Parties, denn diesmal spielen werden? Wir kennen auch das. Da kann ich auch wieder an die Wii U erinnern. Damals, da war auch von, als das Ding angekündigt wurde, große Unterstützung. Klar, man kam aus dem Erfolg der Wii und viele Publisher haben gesagt, wir sind da voll mit dabei. Am Anfang war das auch erstmal so, aber das ist dann relativ schnell wieder abgeflacht. Jetzt bei der Switch haben wir eigentlich eine kontinuierliche Versorgung gehabt. Viele Ports, wo man gedacht hat, das wird doch niemals auf einer Nintendo-Konsole irgendwie passieren. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist da immer, finde ich, Doom oder The Witcher 3, ja, also wo man vor Jahren das niemals in den Mund genommen hätte. Und das ist ja jetzt alles möglich geworden. Denkst du, dass dieser Support anhalten wird, dass er sich steigern wird oder dass man sich vielleicht auch wieder ein bisschen zurückzieht?
Ja, ich glaube, dass diese Entwickler, die nicht Nintendo heißen, diesmal vom ersten Tag an bei der Sache sein werden. Wenn ich nochmal erinnern darf, in 2017, da gab es ja fast gar keine Entwickler, die Nintendo von Tag 1 unterstützt haben. Ubisoft ein bisschen, Konami hatte so ein ödes, like nicht ödes, aber so ein Bomberman, eher reguläres Bomberman-Spiel am Anfang. Und die haben mir dann irgendwie Snipperclips, ich sag's ja, glaube ich, dieses Indie-Spiel dieser französischen Brüder als Launch-Title gehabt. Also das muss man sich mal vorstellen, ne? Das Nintendo.
Aber gutes Spiel war
das. Gutes Spiel, ja, aber das ist halt nicht so der Burner, der die Leute in die Kaufhäuser treibt oder zu Amazon treibt und den Bestellknopf drücken lässt. Ich glaube schon, dass das dieses Mal anders wird. Und wenn man sich hier anschaut, was zum Beispiel Nintendo mit Activision gemacht hat, wo halt ein Vertrag besteht, dass Call of Duty auf Nintendo-Plattformen kommt, das aktuelle Modell hat ja gar kein Call of Duty. Ich glaube, das wird sich in der nächsten Generation komplett ändern. Ich glaube, man wird von Tag 1 sehen, dass andere Entwickler die Konsole sehr, sehr stark unterstützen werden. Wenn ich noch eins schnell anmerken darf, 75, 80%, es kommt auf das Viertel an, der Softwareverkäufe von Nintendo in jedem Quartal kommen von Spielen, die Nintendo selbst vertreibt. Wie ich vorher schon sagte, Nintendo-Konsolenkäufer kaufen, weil sie Nintendo-Spiele kaufen wollen. Ich glaube, das ist bei Nintendo immer schon so gewesen. Es kann sein, dass durch die verstärkte Unterstützung von anderen Entwicklern, dass sich ein bisschen ändert, aber das ist schon sehr, sehr lange so gewesen. Und wenn ich das noch einen Punkt dazu anmerken darf, bei Sony ist diese Ratio umgekehrt. Da kommt es auch auf das Quartal an, aber bei Sony ist es halt so, dass 20%, 25% der Softwareverkäufe in einem gegebenen Quartal von Sony selbst kommen oder von den PlayStation Studios kommen und der Rest von Call of Duty, GTA, Fortnite und so weiter und so fort. Und wie gesagt, die Ratio ist umgekehrt im Fall von Nintendo.
Ja klar, das ist dann immer nochmal so ein Sonderstellungsmerkmal, was man auf jeden Fall erwähnen sollte. Mal so ganz ab von all diesen Spielen, die da vielleicht kommen von Third Party oder von Nintendo auch selbst. Du hast ja vorhin schon ein 3D Mario oder auch das neue Mario Kart erwähnt. Gibt es irgendeine Marke, die du dir vielleicht im ersten Jahr der Switch 2, eine Nintendo-Marke, die du dir wünschen würdest, die irgendwie vielleicht wiederkommt oder wo es einen neuen Ableger gibt, so ganz persönlich gesehen?
Ja, also ganz persönlich gesehen würde ich Pikmin 5 mir wünschen. Also weil Pikmin ist halt nicht so super beliebt. Ich weiß, also das ist halt nicht so eine Mega-Franchise wie Mario oder sowas, aber ich mag die Spiele persönlich sehr, sehr gerne. Aber so, ich weiß auch, dass die Fans immer dann von Star Fox und so träumen und von F-Zero und so träumen. Kann sein, dass die vielleicht auf einem etwas niedrigeren Niveau wiederkommen, aber es gibt halt einen Grund, warum Nintendo eine komplette Generation übersprungen hat, ohne ein neues F-Zero oder ein neues Star Fox eben. Ich weiß, es gibt F-Zero 99 und so weiter und so fort, aber halt kein komplett neues F-Zero. Die verkaufen sich nicht so gut. Ich versuche das halt immer den Nintendo-Fans zu erklären. Es gibt einen Grund, warum es so viele Mario Party-Spiele gibt, weil die Dinger sich verkaufen. Ja, und wenn Nintendo denken würde, dass ein F-Zero würde super erfolgreich sein, dann würden die das machen, dann würden die das entwickeln oder selber oder vielleicht wieder entwickeln lassen von Sega zum Beispiel, wie eines der älteren F-Zero-Spiele. Aber das machen die nicht. Im Moment ist es halt für Nintendo zum Beispiel bei Racing, für die ist halt Mario Kart das Maß aller Dinge. Ja, also nochmal, also ich würde mir Pikmin 5 wünschen. Ich glaube, es wird auch kommen. Weil ich glaube, die Pikmin-Reihe hatte eine ganz andere Stellung mehr jetzt bei Nintendo, als wenn man dann die Situation vergleicht mit vor ein paar Jahren.
Ja, vor allem hat man da ja jetzt auch zu Switch-Zeiten neben Pikmin 4 natürlich jetzt noch auch die alten Teile nochmal neu aufgelegt. Also man kann ja, glaube ich, alle Pikmin-Teile auf der Switch spielen mittlerweile und nachholen. Ja. Und das lässt mich eigentlich auch positiv hoffen, dass dann das da noch munter weitergeht mit der Reihe. Bin da auch großer Fan von. Denkst du, Nintendo wird nochmal in nächster Zeit so eine neue IP wagen? Ich glaube, zumindest in meiner Erinnerung ist das Letzte, was man da so ganz neu auf die Beine gestellt hat, Splatoon. Das war ja dann zu Wii U-Zeiten, ist aber dann eigentlich auf der Switch nochmal so richtig dann durch die Decke gegangen, wenn man das so sagen möchte. Das hat ja auch große Erfolge gefeiert. Auch wenn man jetzt vielleicht keine Mario oder Zelda quasi Verkaufszahlen erreicht hat, aber dennoch hat man ja da nochmal eine neue Kerbe, was das ja diese Mehrspielersparte auch angeht, nochmal eingeschlagen.
Ja, also ich glaub, eine etwas neuere IP war ja 2017 ARMS. Da haben sie es ja nochmal versucht, mit einem neuen Konzept zu kommen. Ich glaube, das war halt die letzte, zumindest richtig große. Dann gab es ja durch diese Beta-Test oder dieses Online-Test mit dieser neuen IP, die sie hatten, mit dem kleinen Männchen, was da so rumgekugelt ist, diese Online-Geschichte, mit dem kleinen Männchen, was da irgendwie so im Weltall so rumgeflogen ist und dann Sachen erledigen musste, wo dann Nintendo, ich glaube, 20.000 Leute eingeladen hat, für ein paar Tage das Spiel zu spielen und dann den Leuten untersagt hatte, wie du Videomaterial zu verbreiten und so weiter. Da haben sie es nochmal so ein bisschen versucht.
Mhm. Muss man sehen, was daraus wird. Genau.
Ja, das kann halt nur ein Platzhalter sein für ein anderes Spiel. Vielleicht benutzen sie das halt nur, um halt nicht alle Karten aus der Hand zu geben gleich. Aber schwierig gewesen. Selbst für Nintendo, diese IP-Könige, das sind ja die IP-Könige, ne? Diese Franchise-Könige, die Markenkönige. Mhm. Aber das letzte ernstzunehmende war wirklich ARMS, glaube ich, 2017. War es ja schon 8 Jahre her mittlerweile.
Ja, genau. Und das war ja eigentlich, kam ja eigentlich auch ganz gut an, aber man hatte nie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie von Nintendo nochmal irgendwo hergeholt wird. Ist aber vielleicht auch ein Konzept so, also das war ja so ein bisschen mit Boxen und Kämpfen, was jetzt vielleicht auch nicht sich unbedingt gleich für eine Reihe eignet, weil das ist ja auch ein Genre, was auch ziemlich gut bedient ist von der Konkurrenz und dergleichen. Bin aber gespannt, ob man vielleicht jetzt schon zum Launch oder vielleicht mal jetzt am 2. April schon mal irgendwie was Neues nochmal sieht oder sich, was du erwähnt hast, dieses Beta-Projekt, da sich vielleicht nochmal in einem anderen Gewand darbietet oder ob das wirklich jetzt schon wieder in der Versenkung irgendwo steckt, muss man dann sehen. Du hast gerade schon diese neue IP immer ein bisschen Risiko gesagt. Wir sprechen hier im Podcast häufig darüber, dass ja so ein bisschen diese Risikobereitschaft in der gesamten Videospielbranche hier und da zu wünschen übrig lässt, so als Gamer-Sicht natürlich, ne? Dass das wirtschaftlich natürlich ein anderes Thema ist, ist auch klar. Aber kannst du diese zögerliche Haltung, neue Marken beziehungsweise auch neue innovative Spielideen irgendwie erfolgreich zu platzieren, kannst du das irgendwie untermauern aufgrund der Lage der Games-Branche?
Es ist immer mit Risiko verbunden, wenn man neue IP in den Markt bringen will. Das war natürlich schon jahrzehntelang schon so gewesen. Und bei vielen ist es ja so, man hat ja dann die Marken, zum Beispiel Mission Impossible oder so, und kann dann halt darauf sich konzentrieren. Aber bei vielen ist es so, dass man dann halt Tom Cruise dann casten kann und den dann die Hauptrolle geben kann. Gut, dem muss man dann ein paar Millionen geben, aber dann hat man eine Absicherung. Die hat man bei Videospielen. Bei Videospielen hat man wirklich die Marke selbst, aber hat dann nicht mehr viele andere Anker, wo man halt sagen kann, okay, wenn das jetzt schief geht, haben wir dann diesen Anker, weil das zieht dann die Leute an. Es gibt nämlich Leute, die halt nur in einen Film gehen, nur weil da halt Tom Cruise zum Beispiel mitspielt. Nochmal, das gibt es bei Videospielen nicht. Videospiele sind meiner Meinung nach deutlich komplexer, viel risikobehafteter und mittlerweile auch viel teurer in der Entwicklung. Und das ist natürlich dann mit riesigen wirtschaftlichen Risiken verbunden. Ich weiß natürlich, jeder Gamer in sozialen Medien sagt, hey, das ist sehr langweilig, wann kommen dann neue IPs oder es sind keine neuen Ideen oder keine neuen Innovationen. Das ist alles natürlich alles vollkommen verständlich. Aber wenn man dann in diesen Spielefirmen sitzt und diese Entscheidung dann treffen muss als Spieleentwickler oder als Director zum Beispiel oder als Produzent oder auch als oder eines dieser Money People, dann sieht das schon ganz, ganz anders aus. Und ich glaube, heutzutage ist es ja so, also unter 100 Millionen für ein AAA-Game geht halt nichts mehr. Und was ich damit sagen will, ist, ja, dieses Problem, was du angesprochen hast, gibt's schon seit Jahrzehnten, aber damals haben halt Spiele 5 Millionen Dollar gekostet, 20 Millionen Dollar gekostet, 15 Millionen Dollar gekostet, haben aber trotzdem 60 Dollar gekostet im Handel. Ne? Wir reden also heutzutage über komplett neue Gegebenheiten, und damals gab's halt diese Forever Games noch nicht, wie Fortnite, PUBG oder Roblox. Wo 50% aller Einnahmen des PlayStation Stores zum Beispiel hingehen.
Ja, absolut. Das ist natürlich eine wirklich veränderte Lage. Ein Mechanismus, der in den letzten Jahren noch dazugekommen ist, sind ja die Abo-Dienste. Allen voran jetzt der Game Pass oder auch PlayStation Plus hat sich dann auch so ein bisschen weiterentwickelt zu einem Service, wo man doch eine gehörige Menge an Spielen hat. Microsoft ist dann natürlich Vorreiter, indem man auch sagt, wir schmeißen da jedes Spiel rein, was aus unseren Studios kommt, und das ist auch ab Day One dann zur Verfügung. Siehst du da, dass in der näheren Zukunft oder auch vielleicht in der entfernteren Zukunft noch einen größeren Marktanteil einnehmen, dass dieses Abo-Ding dann doch auch plattformübergreifend irgendwie dann funktionieren wird, dass mehr und mehr Hersteller darauf aufgehen und dass auch mehr und mehr Leute das nutzen? Weil im Moment kann man sagen, ja, auch Ubisoft hat so einen Abo-Service, auch EA hat so einen Abo-Service, aber es scheint ja noch ein kleinerer Teil zu sein, der das nutzt, und klassisch gehen die Leute noch irgendwie in den Laden oder kaufen das Spiel halt in den jeweiligen digitalen Stores. Denkst du, das wird sich quasi vergrößern, dieser Marktanteil, dieser Flatrates, wenn man es mal so nennen möchte?
Ich glaube schon, dass da noch einiges zu holen ist für die Firmen. So an Ubisoft oder EA glaube ich nicht so. Ich glaube, dass halt die Breite und die Dichte und die Tiefe des Katalogs da nicht ausreichend ist. Und die Leute sind ja schon genervt von den ganzen Abo-Diensten, die man für Musik und für Videos und für Filme und für alles Mögliche hat. Und dann kommen dann halt noch so Angebote von Ubisoft und EA dann um die Ecke. Und dann hat man dann überhaupt gar keine Lust mehr. Ich glaube schon, dass dann halt die großen Plattformen, die sich dann durchsetzen werden. Wirtschaftlich ist es, glaube ich, schwierig für viele der AAA-Game-Hersteller da auf die Abo-Nummer sich zu konzentrieren, weil das halt für die keinen Sinn macht. Ja, wenn man halt zum Beispiel neues God of War macht, das kostet 250 Millionen Dollar und tut das bei PlayStation dann in den Abo-Service rein. Gut, natürlich gehen dann Leute und abonnieren dann PlayStation Plus nur um dieses Spiel zu spielen, aber das wird dann die normalen Einnahmen, die man dann theoretisch aus dem Verkauf mit 70 Dollar oder mit 70 Euro hätte, dann nicht aufwiegen. Also ich glaube schon, dass diese Abo-Modelle ihre Daseinsberechtigung haben. Die sind ja auch mittlerweile sehr, sehr viel teurer geworden, besonders bei Sony. Aber diese Modelle, dass 70 Dollar oder das 70 Euro Modell pro Spiel dieses Businessmodell ersetzen werden, in der nahen Zukunft sehe ich das nicht.
Siehst du sowas bei Nintendo irgendwo aufkommen? Sei es vielleicht mit den klassischen, also da hat man ja schon ein bisschen diesen Spielekatalog, aber der ist ja quasi nicht so umfangreich, wie man sich das manchmal wünscht. Aber glaubst du, dass Nintendo auch so ein bisschen auf Abo-Services äugt, oder siehst du das noch in weiter Ferne?
Ja, also Nintendo versucht es ja so ein bisschen, also mit dem klassischen Service für Nintendo Switch Online, und dann haben wir ja so diese ganzen Sachen mit Switch-Gutscheinen. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt, so zwei
ja.
für...
Ja, gibt's.
Ja, ja, und zwei für 100 Dollar sind das ja, glaube ich, in den USA. Und die versuchen das halt so ein bisschen, ja, aber bei Nintendo glaube ich schon, dass Nintendo sozusagen philosophisch denkt, dass ihre Spiele mehr wert sind. Ich glaube schon, dass Nintendo sagt, okay, unser Spiel ist so 60 Euro wert. Ich glaube, mit den nächsten Modellen werden 70 Euro sein. Und wir wollen den jetzt nicht in so einem Abo-Modell verwursten. Weil ich glaube, dass Nintendo sehr, sehr viel von der eigenen Spielekunst hält.
Du hast eben schon mal Ubisoft auch so ein bisschen erwähnt. Wir hatten es gerade bei diesem Abo-Service, den Ubisoft ja auch hat. Da gibt's ja aktuell ja massive Umstrukturierungen, oder man geht davon aus, dass die stattfinden werden. Und in den letzten Jahren haben wir auch im Podcast immer wieder über Ubisoft leider negativ sprechen müssen. Siehst du einen nahenden Verkauf des Publishers oder seiner Marken, was ja jetzt die letzte Meldung zu dem Thema war, dass das in diesem Jahr irgendwie noch passiert, dass sich da irgendwas ändern wird massiv?
Ja, ich wurde Anfang des Jahres gefragt oder Ende letzten Jahres gefragt, für einige Trends wurde ich gebeten für 2025, und Ubisoft war ein großes Thema. Und da habe ich geantwortet, dass Ubisoft am Ende des Jahres 2025 komplett anders aussehen wird als Ende 2024. Und ich glaube, das immer noch, jetzt wo wir im März sind. Und ich glaube, ein Verkauf ist drin. Ich glaube auch, dass es sein kann, dass wir jetzt ganz, ganz frisch kolportiert worden ist, dass einige Marken aus Ubisoft herausgetrennt werden und dann in eine andere Firma verschifft werden und dann in diesen sozusagen einen neuen Firmenmantel eingebettet werden und dann diese Firma dann abgetrennt funktioniert. Ich glaube, das sind alles mögliche Optionen, auch dass Tencent aus China sich mehr engagiert bei Ubisoft und da den in Anführungsstrichen den Laden mal umstrukturiert. Aber ich glaube, dass Ubisoft einfach so weitermachen kann, das ist für mich ausgeschlossen. Die haben 19.000 Mitarbeiter. Die haben einige Leute leider schon rausgeschmissen, aber nicht halt auf dem Niveau von einigen der amerikanischen Konkurrenten. 19.000 Mitarbeiter. Nintendo hat etwas über 7.000, inklusive Hardware und alles drum und dran. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann schaut man sich mal die Spiele an, die Ubisoft macht, und dann schaut man sich mal die Spiele an, die Nintendo macht. Und die Hardware, die Nintendo macht, mit fast einem Drittel der Belegschaft.
Ja, hinzu kommt noch die Anzahl an Spielen, die Nintendo macht und Ubisoft länger dafür braucht, quasi, ne, logischerweise. Ja, genau. Also ich glaube, das ist schon absehbar, dass sich da irgendwas tun wird. Es bleibt natürlich spannend, in welcher Form so. Ich finde immer, aus europäischer Sicht bleibt immer zu hoffen, dass Ubisoft auf jeden Fall irgendwie erhalten bleibt, ne? Dass sich trotzdem was ändern wird, ist, glaube ich, absehbar, und dann bleibt es eben spannend, was das konkret sein wird. Dann letzte Frage. Du bist quasi ja so in den Startlöchern jetzt zur GDC in San Francisco. Die findet jetzt im Laufe der Woche noch statt. Gibt es irgendwelche Trends, mit denen du rechnest, die man da schon so absehen kann? Microsoft scheint ja groß in Sachen KI und Gaming aufzufahren. Ist irgendwas, worauf du ein Auge legst?
Ich bin mir sicher, dass viele Zuhörer hier dieses Podcast wahrscheinlich eher allergisch auf AI reagieren. Aber ich glaube schon, dass also künstliche Intelligenz, AI, reagieren. Ich glaube schon, dass das ein großes Thema ist. Und auch bei der GDC dann ab nächsten Woche eines der großen Themen sein wird. Das ist auch schon praktisch beschlossen, weil der Zeitplan und die Vorträge schon, die Inhalte der Vorträge schon fixiert worden sind. Ich glaube, dass ein zweiter großer Bereich sein wird, die Massenentlassung, die wir in der Industrie haben. Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, das große Umstrukturieren, gerade eine große Umstrukturierung gerade zu erwarten ist bei Ubisoft. Das ist ja nur eine der Firmen, die davon betroffen ist. Also durch die ganze Spieleindustrie geht gerade ein Erdbeben durch, und das hält schon so seit ein, zwei Jahren an. Und ich glaube, das wird ein zweites großes Thema bei der GDC sein. Und vielleicht noch ein drittes Thema, der Aufstieg von Asien, besonders von China und Korea im Konsolenbereich. Und dann neben den anderen Sachen wie Switch 2, was GTA 6 dann bringen wird im Verlauf des Jahres und so weiter.
Ich hatte jetzt irgendwo kürzlich auch gelesen, ich glaube, das war vorher ja auf der GDC schon eine Umfrage, dass die Mehrheit der entwickelnden Menschen oder die in Spielefirmen arbeiten, schon argwöhnisch auch so ein bisschen darauf gucken, weil sie natürlich Angst haben, dass vielleicht KI hier und da Stellen ersetzt. Kannst du das auch so, dieses Gefühl auch wiedergeben, dass da schon so ein bisschen Sorge herrscht? Aber siehst du vielleicht auch neben dieser Angst, die da vielleicht ist, auch Spielefirmen, die sagen, hey, jo, das bringt uns vielleicht auch nochmal Innovation, das hilft uns bei Spieleentwicklung und so weiter?
Ja, also KI wird ja sozusagen verdammt und vergöttert. Es kommt halt auf die Perspektive an. Viele Entwickler sagen ja, diese ganze Kostenexplosion, die wir haben bei diesen AAA-Spielen haben, die können durch AI oder durch KI eingedämmt werden. Das ist halt ein Werkzeug, wo wir die Kosten vielleicht von 300 Millionen vielleicht wieder in Richtung 200 oder vielleicht sogar Richtung 150 Millionen bewegen können. Und dass wir dann einen Weg finden können, dadurch wieder etwas wirtschaftlicher zu arbeiten. Vielleicht können dann Innovationen dann nochmal angeregt werden, weil es dann halt nicht so ganz so risikobehaftet ist. Aber dann gibt's andere Leute, die sagen, ja, befreien wir doch diese ganzen Mitarbeiter in der Videospielbranche von diesen Fließbandtätigkeiten, wie zum Beispiel Hintergrundgrafiken zu malen oder 500 verschiedene Teller für ein Rollenspiel oder sowas zu entwerfen. Lass das einfach die KI machen und lass uns Spieleentwicklung wieder menschenorientierter machen, kreativer machen, weil halt diese ganze Fließbandarbeiten dann von der KI übernommen werden. Und dann gibt's halt die Pessimisten, die sagen, ja, KI ist noch in den Anfängen, und ihr werdet sehen, die ganzen Leute werden dann mehr oder weniger ersetzt. im Zeitablauf. Zum Beispiel diese ganzen Voice Actors, die braucht man alle nicht mehr, weil das halt die KI dann auch dann emotional rüberbringen kann, was der Charakter in dem Moment in dem Spiel zu sagen hat und so weiter. Ja, oder es geht sogar so weit, dass KI bei Monetarisierung hilft, bei Werbung hilft, bei Smartphone-Spielen zum Beispiel, um zu sehen, welche Werbung mehr Spieler reinzieht als die andere. Und in Bezug der ganzen Wertschöpfungskette, die man in der Videospielindustrie hat, ist KI schon überall. Es ist meiner Meinung nach, das ist die Diskussion etwas müßig, weil KI schon überall eingesetzt wird. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ich sage nicht, dass morgen 500.000 Leute entlassen werden. Ich sage aber, dass KI im Zeitablauf in der Videospielindustrie immer wichtiger sein wird. Für mich steht das außer Frage.
Ja, glaube ich, ist nachvollziehbar, was du sagst. Ich glaube, so ein bisschen die Argwohn kommt da häufig so ein bisschen aus Spielersicht, dass manche natürlich nicht unbedingt KI-generierte Spielinhalte oder vielleicht sogar von KI generiertes komplettes Spiel vorgesetzt bekommen werden wollen. Ich glaube, das ist so die größte Angst, ne, dass man sagt, okay, auf dass dieser kreative Bereich, dass der nicht mehr von einem Menschen irgendwo geschaffen ist und man dann irgendwelche generierten Produkte bekommt, das ist ja das, glaube ich, so ein bisschen das aus Spielersicht, wo dann so ein bisschen die große Angst herrscht.
Ja, aber ich glaube, also nochmal, ich glaube, es ist schon zu spät dafür. Ja, also das ist auch müßig, es nützt nichts. Ne? Das also meiner Meinung nach, ich sympathisiere schon mit dieser Haltung, aber ich glaube, das ist halt der technische Fortschritt. Und wenn ich mal ein Beispiel angeben darf, The Finals, das Spiel von Nexon, der koreanischen Firma, AAA-Spiel, würde wahrscheinlich jeder zustimmen. Ja. Battle Royale Spiel, free to play, auf Konsolen spielbar, nicht auf der Switch, aber auf Konsolen spielbar und auch auf dem PC, ist mit 75 Leuten gemacht worden. Und das wird von Nexon, dieser Megafirma aus Korea, als Spiel angepriesen, das halt fast ausschließlich mit KI-Tools hergestellt wurde. Ja, ja. Und die sagen halt, ja, wenn wir diese ganzen KI-Tools nicht eingesetzt hätten, hätten wir irgendwie was ich jetzt dazu dichte, dreimal länger gebraucht und dreimal mehr Leute gebraucht. Ja. Also ich würde sagen, dass The Finals schon im Moment März 2025 wahrscheinlich das Aushängeschild, was AI im Gaming in Anführungsstrichen ausrichten kann.
Ja, klar. Ja, es ist bei so vielen Sachen, die jetzt vielleicht auch innovationsmäßig behaftet sind, einfach gibt's immer positive Seiten, negative Seiten. Ich glaube, da muss sich die Branche wahrscheinlich einfach so ein bisschen finden, wo man KI einsetzt, wo man sie vielleicht eher nicht einsetzt, für was sie eingesetzt wird und dergleichen. Und dann ist die Frage, bringt's uns dann hier und da vielleicht auch bessere Spiele, verbessert's, was ich cool finden würde, wenn es wirklich so ein bisschen die Entwicklungsbedingungen in manchen Studios oder in manchen Ländern einfach verbessern würde. Du hast ja gerade diese Akkordarbeit auch erwähnt. Sicherlich auch da im Bereich nochmal ist hier das die QA, also das Überprüfen des Qualitätsstatuses eines Spiels, wo ja auch wirklich ganz viele Menschen immer arbeiten und Tag und Nacht häufig, wenn es schlecht läuft. Und wenn man da natürlich ein bisschen Entlastung auch mit solchen Tools reinbringen kann, dann wäre das natürlich auch eine positive Sache. Serkan, ich danke dir für deine Zeit. Wir haben ja dann doch jetzt ein Stündchen zugebracht mit allerlei Fragen und vor allem vielen Antworten von dir. Dankeschön.
Danke, ja, jederzeit wieder.
Ein Dankeschön an alle Zuhörenden da draußen und dann hören wir uns natürlich wieder in einem der nächsten Podcasts wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.